Herzlich willkommen zurück bei Bombay Talkies. Wir haben für die erste Folge 2023 jetzt einen echten Star aus Mumbai zum Podcast zugeschaltet. Erstmal hallo, Elnas.
Hi, liebe Vera.
Okay, ich stelle dich kurz vor. Also, Elnas Nurusi wurde im Iran geboren, ist in Hannover aufgewachsen, weswegen wir heute auch hier auf Deutsch sprechen können, was großartig ist in diesem Podcast.
Ja.
Und sie arbeitet inzwischen als Schauspielerin unter anderem in Bollywood, aber auch in anderen Ländern und so.
Ja, genau.
Sie hat außerdem im letzten Jahr ihre erste Single als Sängerin herausgebracht mit dem Titel La La Love. ihr kennt sie vielleicht als Soja aus der Netflix-Serie Sacred Games, der Pate von Bombay. In Jug Jug Jio tanzt sie mit Varun Dhawan und steht außerdem Anil Kapoor hinterher in einem Auto in der Szene Die Show. Und nächstes Jahr wird man sie außerdem in dem Film, in dem Hollywood-Film Kandahar sehen, mit Jared Butler. Und sie war in der Serie Teheran, das ist, glaube ich, eine Spionageserie auf Apple Plus.
Genau.
War sie auch zu sehen, wo Glenn Close mitspielt. Also ist schon mal ordentlich, also das ist schon mal, da ist schon mal einiges passiert mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall. Da brauche ich auch nichts mehr dazu sagen. Hast die Vorstellung genau auf den Punkt gebracht.
Ja, ich meine, wir beobachten dich ja jetzt wirklich schon einige Jahre und verfolgen das. Weil ich meine, das ist natürlich für uns total cool, wenn jemand aus Hannover nach Indien geht und es da halt total schafft in der Filmindustrie, was ja total unser Thema ist im Prinzip.
Ja, ja, krass, ne? Ich weiß auch nicht, also ja, Hannover finden viele Leute ganz komisch.
Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Also vielleicht fangen wir da erstmal ganz kurz an. Also warum wolltest du überhaupt Schauspieler werden
und nach Indien? Diese Frage stellen so viele Leute gerade, das ist einfach unglaublich. Für mich war das nie so irgendwie was Großes oder Krasses, aber jetzt, wo einfach so viele Leute auf mich zukommen und diese Frage stellen, da fällt mir einfach auf, das ist schon, also es ist schon jetzt nicht ganz ohne. Ne? aber ja, ich wollte schon, also als Kind wollte ich ja schon immer Schauspielerin werden. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, Bollywood-Filme zu gucken. Und die habe ich natürlich auch auf Deutsch geguckt. Ne? Ich konnte ja gar kein Hindi damals.
Ja.
Und dann hat sich diese Liebe für Shah Rukh Khan und für Indien entwickelt und irgendwann hatte ich die ganzen Songs, CDs, Albums, DVDs und alles von den ganzen Bollywood-Filmen und da waren tausende Posters auf meinen Wänden. Und damals, so als Teenager, dachte ich mir so, oh, wenn ich irgendwann mal nach Indien kann und mal so ein bisschen winken kann von Weitem, wenn ich Shah Rukh sehe, ne? Und dann bin ich halt wirklich hier hin und es hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, ne?
Ja, wirklich total krass. Also das muss man jetzt auch mal so dazu sagen. Ich kriege ja auch manchmal wirklich Fotos von dir aus Indien, wenn du auf irgendwelchen Partys bist oder so. Das sind ja dann wirklich auch jetzt die feiern mit den großen Stars oder so. Wie oft sieht man denn mal denn jemanden wie Shah Rukh?
Ja, also wie gesagt, damals war das ja für mich ein Traum. Und jetzt habe ich schon zweimal mit ihm gearbeitet und wir sind auf denselben Partys eingeladen, laufen uns über den Weg, sprechen, wie Freunde halt, wie man sich halt kennt, ne? Und das ist halt wirklich für mich, für die kleine Elnas, die seine Poster so auf die Wände hatte. Auch mein Deutsch ist auch total super gerade, merke ich auch, dass ich überhaupt gar kein Deutsch mehr spreche mit niemandem hier.
Entschuldigt hier. Das ist meine
Danke. Ja, das ist natürlich so ein Upgrade, kann man sagen, ne?
Ja, natürlich. Aber ist man dann noch nervös? Ist das dann noch dieser Star, den man früher in Filmen gesehen hat oder so? Oder wenn man halt in Mumbai lebt, ist das so normal mittlerweile irgendwie?
Ja, das ist so ganz komisch, muss ich echt ehrlich sagen. Dass das so, für mich ist das jetzt so ein bisschen normal. Der erste Tag, wo wir zusammengearbeitet haben und ich wusste, oh nee, ich gehe jetzt ans Set und er wird da sein und was mache ich? Und ich war total rot und bin fast umgekippt. Und dann gehe ich da einfach hin und wir unterhalten uns, als wären wir einfach Kollegen. Und ich denke mir so, nein, das kann doch nicht sein, ne?
Ja.
Aber das wird einfach ganz normal. Und vor allem, weil Shah Rukh oder Salman oder Akshay oder wer auch immer, die sind einfach wirklich so bodenständig. Die geben dir nicht das Gefühl, dass du jetzt gerade neben einem Superstar sitzt.
Okay.
Und ich glaube, das macht alles aus.
Vielleicht, ja. Salman Khan hat sogar dein Musikvideo geteilt, habe ich gesehen.
Ja.
Das ist schon ziemlich cool.
Ja, da haben mich auch meine Freunde angerufen. Wie hast du das denn geschafft? Warum hat Salman deinen Song gepostet? Das kann doch nicht wahr sein. Ich so, Alter, hallo?
Ja, aber es ist wirklich eine gute Frage. Also ich meine, wie hast du das geschafft? Also ich meine, ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt bei dir jetzt wirklich gedauert hat am Anfang, bis man dann so seine erste Durchbruchrolle hat oder dass man irgendwie das Gefühl hat, man gehört jetzt irgendwie dazu. Also erstmal war wahrscheinlich ganz viel Sprach. Muss man wahrscheinlich erstmal Hindi lernen und sowas und solche Sachen.
Ja, klar.
Ich fange jetzt ganz am Anfang an.
Ja, klar. Ich musste Hindi lernen, ich musste tanzen lernen, ich musste Schauspiel lernen, ich musste alles lernen. Das ist natürlich hier in Bollywood mehr als woanders. In Deutschland hätte ich vielleicht nur Schauspiel lernen müssen. Mhm. Hier musste ich tanzen lernen und die Sprache und die Sitten des Landes und ne? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich immer noch nicht dazugehöre, ne? Weil man kennt ja die Bollywood-Mafia. Das ist ja jetzt auch nicht etwas, worüber wir nicht sprechen können, weil die Leute aus Bollywood wissen es selber. Ja. Jetzt ein Outsider wie ich, es irgendwie in Bollywood zu schaffen, ist wirklich nicht einfach. Mhm. Und da kann ich auch einfach sagen, es war nicht einfach für mich. Und es ist immer noch nicht einfach, weil manche Türen sind immer noch sehr geschlossen für mich, wo die Kinder von den Schauspielern, die natürlich jetzt viel älter sind, sei es Sridevi oder sei es sogar Shah Rukh Khan oder wer auch immer, dessen Kinder und die Leute aus deren Familien haben natürlich große Privilegien. Die kommen manche Türen rein, wo ich einfach nicht reinkommen werde.
Ja, klar.
Und das ist einfach, weil ich ein Außenseiter bin, sozusagen, ne?
Aha, ja.
In Bollywood. Und das ist vielleicht einfach okay, weil so ist das hier, ne? Man muss sich durchboxen.
Ja, wobei man hat jetzt schon das Gefühl, dass das in den letzten Jahren sich ein bisschen verändert hat. Vielleicht auch durch die ganzen Streaming-Angebote, weil es einfach mehr Jobs gibt für verschiedene Leute.
Genau, ja.
Und ich meine ja wirklich auch, Sacred Games war ja auch schon so ein Game Changer eigentlich.
Ja.
War ja im Prinzip, ich würde sagen, so deine Durchbruchsrolle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich weiß noch damals, als wir, als ich immer für die Interviews hier und da hingegangen bin und die Leute haben mich immer gefragt, ja, first OTT, was denkst du? Und ich habe immer gesagt, OTT is the future. Das ist einfach so. Und da haben mich alle ausgelacht. Und jetzt kommen die alle an und sagen, Elnas, du hast es gesagt. Ich sehe, ich habe es gesagt. Ihr hört ja nie auf mich. Ja, vor allem mit den Kinos jetzt, was alles passiert. Und wenn man sieht, dass die Filme im Kino nicht so gut laufen, aber die Filme und Serien auf OTT-Plattformen einfach wirklich richtig manchmal auch groß rauskommen, dann merkt man auch, dass es einfach... Manche Sachen ändern sich mit den Jahren, ne?
Ja. Ja, also das Ding ist einfach auch schon klar, die Star-Kids haben natürlich diese riesen Vorteile. Ich finde es wirklich schade, dass man auch das Gefühl hat, man weiß auch immer sofort, wer gecastet wird im Prinzip.
Also, genau, ja.
Das ist so der Punkt. Also ich glaube schon, es gibt halt sehr viele Rollen für sehr viele verschiedene Schauspieler, aber wenn es halt ein großes Projekt ist, dann weiß man ziemlich genau, also die großen Namen halt werden da als erstes auf jeden Fall angerufen, wahrscheinlich.
Ja, das kann man wirklich so sagen.
Das ist einfach leider so. Ich weiß aber auch nicht, ob man, ich meine, ich glaube, sie kriegen im Moment auch sehr viel Hass entgegen, würde ich schon sagen.
Ja.
Ob das immer so gerechtfertigt ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, vielleicht also, nicht immer, aber ehrlich gesagt, ich finde das auch gar nicht so schlecht, weil wenn man einfach... so denkt, ja gut, ich bin die Tochter von den und den und ich kann das so machen. Aber jetzt, da ist Pressure. Jetzt weiß man, okay, I have to deliver. Ich muss, wenn ich jetzt in diesem Film dabei bin, muss ich auch vernünftig acten, weißt du, vernünftig aussehen. Ich kann nicht einfach nur, weil ich die Tochter oder der Sohn von jemandem bin, einfach meinen Namen da haben und dann ist das geklärt.
Ja.
Ich finde, das war ja früher so. Das war wirklich einfach, das war immer so, wo die sich dachten, ach, Ich muss mir doch keine Mühe geben. Ne? Aber jetzt geben sie sich einfach Mühe. Und das ist toll, das ist gut, weil wir alle geben uns Mühe. Wir alle, wenn ich das so sagen kann, reißen uns den Arsch auf hier. Ne? Von daher ist es wichtig, dass das alle machen. Ne?
Ja, und das ist halt auch der Punkt. Also man muss halt wirklich aus jeder kleinen Rolle halt wirklich immer total viel machen. Du musst halt erstmal gesehen werden, ne? Ja, und das ist halt auch so
das war nämlich bei mir und Juk Juk Gio so, weil das sind ja immer alle auf mich aufgekommen, diese kleine Szene, die du mit Annel hattest und im Auto, es war so unglaublich, das ist bei uns so im Kopf geblieben, das hast du so gut gemacht. Und da sage ich auch immer, es ist wirklich einfach nicht wichtig, wie lange, wenn du jetzt eine Stunde, wenn man sich eine Stunde jemanden anguckt, aber das gefällt dir einfach nicht. Aber dann hast du diese 2 Minuten, wo ein anderer Schauspieler einfach einen mega Job liefert, dann ist das genau das Gleiche. Mhm. Weißt du? Also vielleicht sogar viel besser.
Ja, vielleicht. Ja. Dann lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, beziehungsweise, ja gut, der Übergang ist jetzt eigentlich ziemlich einfach. Ich habe mich ja auch am Anfang, ich glaube, bei unserem allerersten Interview auch gefragt, warum eigentlich nicht das iranische Kino?
Ja.
Und ich meine, du kommst ja aus dem Iran, du hast es jetzt auch ein bisschen kommentiert, online, total gut. Also gut, ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr die ganze Geschichte mit Mahsa Amini nochmal erzählen. Sie starb halt in der Haft. Und du hattest aber halt selbst auch mal irgendwie etwas zu deinen eigenen Erfahrungen im Iran, als du dann nochmal in der Heimat warst, erzählt. Und das fände ich halt cool, wenn wir das nochmal kurz erzählen hier.
Die Sittenpolizei.
Ja, die Sittenpolizei.
Ja, als das damals mit Mahsa Amini passiert ist, damals, das hört sich schon so, es sind ja fast nur 3 Monate.
3 Monate, ne?
Ja. Da dachte ich mir so, Alter, das kann doch nicht sein. Diese Leute, genau die gleichen Leute haben mich mitgenommen in so einem Auto und bestimmt fast zum selben Ort, weil in Teheran gibt es halt meistens immer nur diesen einen Ort, was sehr berühmt ist. Und da ist eher das passiert und das hätte mir auch passieren können. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Und vor allem, weil das einfach wirklich so hart ist, für andere Leute zu verstehen, weil wir einfach sowas in Deutschland nicht haben oder in anderen Ländern, eine Sittenpolizei, was ist das denn? Da dachte ich, vielleicht wird das helfen, wenn ich erzähle, dass ich genau da war, wo sie auch war und dass mir das auch passiert ist. Und dann können das Leute ein bisschen besser verstehen, wenn das von jemandem kommt, den sie kennen. Und deshalb habe ich diese Story, die mir passiert ist, auch das zum ersten Mal überhaupt irgendjemandem erzählt. Außer meiner Familie wusste ja niemand davon. Und wenn du jetzt fragst, warum ich nicht im Kino im Iran bin, ich glaube, wir wissen den Grund, vor allem, weil du bist einfach nicht frei im Iran. Ne? Entweder entscheidest du dich dafür, dass du jetzt ein Kopftuch trägst und dass du so lebst, wie die es wollen und du bleibst im Iran, oder wenn du jetzt im Ausland bist und wie ich zum Beispiel schon mit 14 angefangen habe zu modeln und all die Bikini-Bilder schon im Internet habe und ne, oder schon Sacred Games gemacht habe, dann kann ich ja sowieso gar nicht mehr nach Iran. Das kann man ja sowieso schon streichen. So. Ja. Ne? Aber ich bin halt in Deutschland aufgewachsen. Wir wussten, dass wir nicht mehr in den Iran zurück können. Von daher, leider war das keine Option, obwohl ich Iranian Cinema liebe. Also die machen ja mega Filme, manchmal sogar besser als Bollywood. Ne? leider nicht. Und vielleicht hoffentlich irgendwann bald, wenn Iran mal frei ist.
Vielleicht müssen wir noch kurz sagen, warum sie dich denn damals überhaupt mitgenommen hatten, weil ich glaube,
wirklich so lustig, ne, und traurig auch zugleich, weil man muss ja so einen Mantel tragen, das muss ja jeder tragen, also jede Frau, nicht jeder, das natürlich so überm Popo kommt, ne, mindestens, und ich hatte so einen Mantel an, aber mega lang. Also mega, mega lang. Und das war halt einfach mein Style. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern weil ich an dem Tag so einen langen Mantel anhatte, weil das cool aussah. Aber die lieben Damen, die wollten mich trotzdem aufhalten. Und da haben sie einfach gesagt, und ich habe Ich habe halt eine Leggings getragen. So wie eine Leggings ungefähr, ne? Also halt richtig tight, so, ne? Mhm. Kann man sagen. Und das hat denen nicht gefallen, dass, dass man meine Beine, die Form von meinen Beinen sehen konnte. Okay. Nicht mal meine Beine, sondern die Form. Okay. So, ne? Das war schon zu viel. Mhm. Und da wollten die mich einmal mitnehmen. Und da, die haben mich auch mitgenommen. Und da bin ich in diesem Van rein, bin mit denen mitgegangen und meine Cousine, ich habe einfach nur gesehen, wie diese Tür zugeht und meine Cousine weint und schreit rum und ich denke mir so, Alter, take it easy, ist alles gut, ne? Aber wahrscheinlich wusste sie halt, was das bedeutet. Und für mich war das in dem Moment einfach nur, ich mach das schon. Ich schaff das schon.
Okay. Da ist man auch manchmal etwas unbedarft, oder? Also ich glaube, wenn man dann halt auch im Ausland aufgewachsen ist, man kann das auch manchmal, also so wie wir jetzt auch, wir können uns das im Prinzip also in der Realität gar nicht so wirklich vorstellen, was, was da passiert.
Dass jemand einfach auf dich zukommt und sagt, hier, darfst du nicht und komm mit. Da zeigst du den Vogel.
Ja. Du verstehst gar nicht, worum es geht. Was genau habe ich denn jetzt falsch gemacht?
Ja. Und dann, das ist halt das Ding. Aber ich wusste halt einfach wirklich, was ich zu denen sagen muss und wie ich ihnen einfach das Gefühl gebe, dass ich das nicht wusste. Und aber das Ding ist, die Frauen im Iran haben jetzt die Schnauze voll, ne? Die sagen, ey, verpisst euch. Weißt du? Was denkst du, wer du bist?
Ja.
Und da fängt es natürlich an. Wo die dann, wo diese ganzen Streitereien dann anfangen, wo die dann anfangen, die Frauen zu schlagen und die mitzunehmen und was auch immer. Wir wissen ja jetzt alle, was die alles machen.
Ja.
Von daher, die haben keinen Bock mehr. Das sind jetzt fast 44 Jahre. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr.
Ja. Ich frage mich aber, ich meine, okay, jetzt sind es 3 Monate ungefähr. Glaubst du, dass das wirklich was verändert jetzt, weil es einfach so viele Leute sind, die echt keine Lust mehr drauf haben? Oder ich weiß nicht, man braucht halt Ausdauer, ne, für so einen.
Ja, Protest. Man braucht halt Ausdauer, deshalb viele sagen, ach, die kommen doch nicht mehr auf den Straßen und war's das jetzt, aber eine Revolution ist nicht nur auf den Straßen, ne?
Ja.
Es muss einfach nur anfangen und dann gibt's Sachen, die, wie oft willst du auf den Straßen gehen? Jeden Tag, du hast Arbeit, du musst Sachen machen, du kannst, das ist anstrengend, das ist gefährlich, weil die Leute mitnehmen und hinrichten und töten. Die versuchen jetzt im Iran andere Wege zu finden, es schwieriger zu machen für die Mullahs. Und auch wir Iraner im Ausland geben halt auch wirklich Gas gerade, versuchen mit all den Politikern in den jeweiligen Ländern, wo wir halt sind, zu sprechen und zu gucken, was man alles machen kann, wie man Druck ausüben kann. Und das wird vielleicht ein bisschen dauern, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall an diesem diesem Point of No Return.
Ja. Ja, und ich meine, ich habe da einfach riesen Respekt vor, muss ich sagen. Also, ich meine, für uns ist es alles immer sehr leicht, irgendwie gefühlt.
Ja.
Ich finde schon, dass wir auch Probleme haben, auf jeden Fall, in anderen Bereichen auf jeden Fall. Aber es ist halt echt krass, wenn man sich. Man hat ja jetzt auch gesehen, wie das in den USA gelaufen ist. Irgendwie dann ist plötzlich Abtreibung verboten und wozu das alles geführt hat. Also, kann man das alles. Ja, man sollte es nicht so.
Ja, ich glaube, die Zeiten, die Zeiten haben sich geändert, wo die Leute einfach Ja und Amen zu allem gesagt haben und ne, ja, ist okay, ja, gut, dann machen wir das halt so. Nee, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Wenn du dir das jetzt anguckst, die meisten Leute im Iran, die auf den Straßen sind, das sind wirklich junge Menschen. Und das sind die Kinder von, also jetzt die Kinder, die hingerichtet wurden, sind deren Eltern, wir sehen das ja alle in den Nachrichten, deren Eltern, die kommen und sagen, wir verkaufen Taschentücher auf den Straßen, ein Vater hat gesagt, er macht die Straßen sauber. Guck mal, das zeigt doch einfach, dass die Kinder einfach sehen, was abgeht und die haben auch keinen Bock mehr, ne? Die gehen auf den Straßen und sagen, wir wollen vernünftig leben. Mhm. Das kann doch nicht sein, dass der Preis von einem Dollar fast 50.000 Rial ist, ne? Das wird ja jeden Tag schlimmer und die Leute sind einfach alle arm, ne? Und das ist wirklich sehr traurig. Und die haben keinen Bock mehr, das ist denen egal. Die sagen, egal, ob ich 16 bin, ob ich 20 bin, wenn du mich erschießen willst, mach's. Aber ich kann so nicht mehr leben. Hm. Ne? Und das ist wirklich sehr, sehr, das ist bemerkenswert auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber du bist in Indien aktuell. Da ist es im Moment ein bisschen anders.
Ja.
Also du kannst da ja auch deine Musikvideos drehen und bist dann auch ein bisschen freizügiger angezogen.
Genau, ja.
Genau. Ja. Aber ich kann mich halt auch daran erinnern, also vor 10 Jahren gab es halt in Indien auch große Proteste. Und dann halt auch gerade auch, ich weiß nicht, inwieweit du das auch alles noch so, so verfolgt hast, diesen wirklich krassen Vergewaltigungsfall.
Genau, in Delhi.
Genau, der halt weltweit echt Schlagzeilen geschrieben hat und für uns auch, muss ich ehrlich sagen, die Arbeit total schwer gemacht hat, weil ich merke auch, also wenn man zum Beispiel hier mit der Presse redet oder mit irgendwelchen Leuten redet, dann ist das immer noch sehr präsent.
Echt?
Und man hat, ja, wirklich, auch bei Festivals, man muss immer Filme über Frauen zeigen und über Patriarchat und keine Ahnung, das ist ganz schwierig, das ist ganz schwierig. Und die Leute fragen, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist oder ob du das in Deutschland, ob du so lange vielleicht denn in Deutschland warst, aber die Leute fragen wirklich sehr, wenn man nach Indien reist, muss man da denn aufpassen und ist das denn nicht gefährlich für Frauen? Und ich finde, das ist wirklich übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich war jetzt nicht so oft da, aber also, du wirst es ja auch wissen. Also.
Also ich glaube, für Touristen ist es natürlich sehr, sehr safe hier. Also
ja, klar, für Touristen ist was anderes.
Ja. Aber es ist wirklich auf jeden Fall sehr traurig, dass wir immer noch sehr, sehr viele Vergewaltigungsfälle haben. Und das Problem ist, dass sich das nicht ändern wird, bis die irgendwann eine Strafe wirklich kriegen, was eine vernünftige Strafe ist. Weil sonst machen die halt einfach weiter. Das ist jeden Tag, jeden Tag wird jemand vergewaltigt hier. Und wir hören nicht mal davon. Weil die einfach es versuchen, es nicht in den News zu bringen, ne?
Ach so, okay. Ja, es ist vielleicht auch keine News, weil es so oft passiert, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke mir halt, es kommt dann ja auch in Indien sehr oft dann auch die Forderung nach der Todesstrafe und solche Sachen. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch.
Vielleicht keine Todesstrafe, aber Todesstrafe sollte man sowieso, das ist sowieso dumm. Ich weiß nicht, wer überhaupt sowas ausgedacht hat. Das macht ja gar keinen Sinn. Lieber soll dieser Mensch im Gefängnis schmoren.
Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Also, soweit ich das nachvollziehen kann, ist es, glaube ich, eher so, dass man das Gefühl hat, ich glaube, es gibt schon gar nicht so, also die Gesetze an sich sind, glaube ich, gar nicht so unstreng, aber die Verfolgung dessen ist halt das Problem.
Ja, weil die das einfach, weil es hier einfach so viele Menschen gibt und die kümmern sich einfach um gar nichts, ne? Und leider. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ja, es gibt zum Beispiel Städte. Also in Mumbai bin ich auch manchmal 3 Uhr morgens früher einfach so auf die Straßen gegangen und es war immer alles gut. Vielleicht, weil ich eine Ausländerin bin, weiß ich nicht. Aber Delhi ist halt so ein bisschen less safe für Frauen. Vor allem für indische Frauen, glaube ich.
Ja.
Aber sonst jetzt, wenn irgendwelche Touristen fragen oder so, da würde ich auf jeden Fall sagen, nein. Das ist wirklich, das weiß ich auch, es ist wirklich sicher hier in dem Sinne.
Ja, das würde ich nämlich auch nochmal betonen. Also ich meine, natürlich ist es immer was anderes, auch gerade für Frauen, vielleicht auch für Lande oder so.
Die Inder sind ja sehr, sehr, wie sagt man, jetzt habe ich wieder ein deutsches Wort vergessen. Mensch.
Sag's nicht auf Englisch.
Ja, jetzt habe ich es auch auf Englisch vergessen, danke.
Oh, nein.
Gastfreundlich.
Ja, ja.
Das habe ich gesucht. Ja, die Inder sind wirklich sehr gastfreundlich, vor allem, wenn du aus dem Ausland kommst. Die werden alles für dich tun, also die sind wirklich sehr, sehr gastfreundlich. Und diese Vergewaltigungsfälle sind einfach wirklich in den Dörfern meistens, ne? Das ist halt einfach, weil es wirklich nicht, es gibt keine Schulen, es gibt keine Education, ne, in den Dörfern und sowas passiert dann halt. Aber sonst würde ich, Indien schlage ich immer als so für Tourismus und so, schlage ich total Indien vor. Das ist wirklich wunderschön hier und es gibt so viel zu sehen. Du kannst an den Strand, du kannst in die Berge, du kannst alles, alles.
Ja. Aber du siehst dich ja jetzt auch nicht mehr als Tourist oder so. Ich meine, klar, du bist jetzt
nicht
in Indien geboren, aber im Prinzip siehst du dich noch als Gast oder
das ist ja zu Hause. Ich sag immer, ich hab 3 Zuhausen. Ich bin in Mumbai zu Hause, ich bin in Hannover zu Hause und ich bin auch in Teheran zu Hause.
Ah, okay.
Ja.
Sehr schön.
Ich hab ein großes Herz.
Ja, das hört man, das merkt man schon immer wieder.
Ja.
Okay, ja, ich weiß nicht, ich glaube, damit sind wir dann eigentlich auch schon durch. Ich finde schön, dass wir das jetzt nochmal so gesagt haben. Also nee, nur mit, nicht komplett, nur mit dem Thema.
Also ach so, okay.
Ja, also ich finde insgesamt, dass das ja Frauen im Prinzip überall auf der Welt auch irgendwo immer beurteilt werden über das, was die wie sie sich kleiden und sowas in der Art. Und ich denke mir halt, du bist halt jetzt auch in Branchen beschäftigt, wo das halt auch ein riesiges Thema ist. Du bist jetzt neu in der Musikindustrie, in der Filmindustrie. Was würdest du jungen Mädchen zum Beispiel raten, die im Prinzip einen ähnlichen Weg einschlagen würden? Wie sie da ihren Weg gehen irgendwo
und sich selbst genauso wie du es gerade gesagt hast, einfach deinen eigenen Weg gehen und es werden viele Leute, also ich habe auch so viele Leute in meinem Leben getroffen, die mir immer sagen wollten, wie ich es machen soll, was ich anziehen sollte, was ich nicht anziehen sollte, welche Operationen ich machen sollte oder wie ich aussehen sollte. Und das ist halt nicht immer nur eine Person, sondern mehrere verschiedene Leute, die sich einfach so ein Recht geben, dir zu sagen, was du machen solltest und was nicht. Und jeder hat einen anderen Weg, jeder ist anders. Und was für mich funktioniert, wird vielleicht für jemand anderes nicht funktionieren. Was für 10 Leute funktioniert, kann vielleicht für eine andere Person trotzdem nicht funktionieren. Deshalb einfach mal so bleiben, wie du bist und einfach den Weg weitermachen. Weil das war nämlich bei mir auch so. Am Anfang war ich auch nicht sicher und wusste nicht, ich bin in Indien. Ich muss wohl einfach genau das machen, was alle anderen auch machen, weil sonst passe ich hier nicht rein, weil sonst... Aber genau das ist halt falsch gewesen. Okay. Weil das haben die ja schon. Mhm. Wie bin ich anders? Was mache ich anders, weshalb die mich dann wollen? Und das ist wichtig, dass man einfach mal ein bisschen auf sich auch hört, anstatt auf alle anderen.
Ja, und ich finde halt auch, Indien ist, also speziell vielleicht auch Mumbai, ist halt schon auch ein sehr multikultureller Ort, würde ich sagen.
Ja.
Ich finde, man ist halt schon sehr tolerant, also gegenüber allen Möglichen.
Und, ja, weil die sehen hier Models, die sehen hier Schauspieler, die sehen hier Superstars. Das ist denen dann egal. Aber wenn ich zum Beispiel in andere Städte gehe, dann ist der Craze da. Dann sehe ich auch auf einmal, oh, die Fans, die kommen und so. Ah, hier gucken die dich an und sagen, ach, die kennen wir doch.
Das ist ja auch schön.
Ja, von daher, Mumbai ist wirklich eine Weltstadt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann lass mal gucken, was ist denn im nächsten Jahr 2023, was gibt's denn da für Elnas Musik? Was sind deine Pläne? Erzähl mal.
Meine Pläne sind auf jeden Fall mehr auf Musik konzentrieren, weil ich einfach gemerkt habe, ich liebe es. Ich wusste, ich kann es aber nicht glauben, dass ich Musik erst jetzt so entdeckt habe für mich. Und auf jeden Fall mehr Songs. Auf jeden Fall.
Als Sängerin oder lernst du auch mehr Instrumente oder sowas? Oder,
nee, als Sängerin, okay. Ja.
Und ja, zum Sängerin. Tanzen natürlich.
Und natürlich das Tanzen ist immer dabei. Complimentary.
Okay.
Und dann haben wir natürlich Kandahar, dann haben wir Made in Heaven, Season 2, wo ich auch dabei bin. Und ich habe vor ein paar Tagen dafür gedubbt. Und es war einfach so toll. Es ist einfach die Episode, in der ich drin bin. Meine Episode ist wirklich einfach lustig und mega, mega fun. Da freue ich mich total drauf. Ich fange im neuen Jahr einen Film an. 2 Filme. Und eine Serie kommt im August, aber ich kann halt leider noch keinen Namen nennen, weil
das ist alles
weit weg. Aber ja, es ist wirklich viel, viel, viel. 2023 ist packed. Aber ich freue mich total.
Sehr gut, sehr gut. Also einen Film würde ich gerne nochmal nachfragen, weil ich glaube, der ist länger noch nicht rausgekommen. Sangin kommt.
Ja, du, ich weiß es nicht. Wir sind auch total alle schockiert mit, was geht da ab? Der Film sollte schon längst in 2021 rauskommen. Ich weiß leider nicht, was die Producer haben. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Wir checken es einfach nicht. Ich hoffe, dass der irgendwann rauskommt. Es wäre schön, wenn er 2023 rauskommt. Ich habe da leider überhaupt keine Updates. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, also ich meine, das passiert ja, glaube ich, manchmal irgendwie, dass so Projekte so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich weiß nicht,
wie fühlt sich das an? Ja, ich weiß es nicht.
Ist man dann gar nicht mehr so connected, oder? Also das ist, wenn sowas passiert.
Ja,
also,
ich habe ja noch einen anderen Film vor Corona angefangen gehabt mit Tapsi Pannu, ein Film im Süden, Jana Gana Mana, und der ist auch auf Hold schon seit Jahren. Wegen Corona haben wir es nicht mehr geschafft und jetzt wissen wir einfach alle nicht, ob wir den Film einfach fertig drehen werden oder nicht. Wobei, Sangin ist ja schon fertig, trotzdem nicht rausgekommen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist halt einfach so. Manchmal ist das so.
Vielleicht warten die noch darauf, dass das ordentliche Geld bezahlt wird, ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht.
Ich meine, ich hatte mich halt sehr drauf gefreut, weil es auch in der Vasodin Sneaky ist, mit dem hattest du ja schon
ein
sehr gut
Game. Es ist auch ein mega Film, Vera. Ich muss dir echt sagen, es ist eine mega Story. Wir haben beide, Navaso und ich, also ich kann auch für mich mitsprechen, wir haben echt beide mega Job geliefert, also acting-wise haben wir beide 100% gegeben. Es ist auch ein Film, wo...
Und das ist auch eine Hauptrolle, oder? Also ich glaube...
Ja, es ist einfach, das sind einfach Navaso und ich. Da ist halt niemand anderes im Film. Und das ist ein Thriller. Von Anfang bis Ende, es ist ein mega Thriller und ich habe mich auch total darauf gefreut gehabt, ne? Ich weiß einfach nicht, was abgeht.
Oh Mann, schade.
Jetzt, ja gut, jetzt werde ich noch weinen am Ende.
nein, bitte nicht. Wir freuen uns alle auf Made in Heaven. Das wird bestimmt super. Die erste Staffel war toll. Also ich bin sehr gespannt, was da deine Rolle sein wird. Du wirst wahrscheinlich nichts verraten können, oder?
Nein, leider nicht. Aber das ist einfach so lustig. Und die haben meinen Charakter auch wirklich so ein bisschen was gegeben. Ein bisschen was Spezielles.
Ich nehme an, sie heiratet.
Genau. Naja, das können wir sagen. Also, ich glaube, Episode 4 ist die Episode, wo ich drin bin und wo ich heirate.
Sehr schön. Und dann immer, da kann man sich auch schon mal immer schick machen und das finde ich ja auch immer, sieht dann immer hübsch aus.
Okay.
Ich habe außerdem gesehen, dass ich glaube, wie heißt sie nochmal? Nora Fatehi, die hatte das gleiche Outfit, was du anhattest, glaube ich, bei der Fußball-WM an, oder? Kann das sein?
Ja.
Ist den gleichen Schneider?
Das ist der gleiche Designer auf jeden Fall. Und das hatte ich ja in Lalalove an Anfang des Jahres. Ich glaube, sie fand das Outfit toll dann, ne?
Sehr cool.
So ist das halt.
Passiert. Aber hat mich irgendwie gefreut. Okay, aber dann gibt es im nächsten Jahr, vielleicht können wir noch dazu sagen, du hast ja auch deine ersten Songs in Deutschland auch produziert zum Teil.
Genau.
Das können wir vielleicht noch erwähnen.
Ja, ein anderer Song von mir kommt auch nächstes Jahr, was auch in Deutschland produziert wurde. Und das wird jetzt ein Feature sein. Das hatte ich eigentlich alleine aufgenommen. Das sollte mein eigener Song werden. Aber wir haben da jemanden, den die Deutschen auch sehr gut kennen, der ein Feature mit mir macht, mit meinem Song. Ja, bin total gespannt. Und der Song wird auch nächstes Jahr kommen. Und ein anderer Song auch. Mann, bin ich aufgeregt.
Aufregend. Gibt es dann irgendwann mal ein Konzert in Deutschland, oder?
Ja, hoffentlich. Also jetzt müssen wir einfach mal mindestens 3 Songs rausrücken im neuen Jahr. Dann habe ich nämlich 4. Und dann, je mehr Songs ich habe, desto mehr kann man auch mitmachen. Ne? Dann kann man auch ein Konzert planen.
Oder vielleicht irgendwelche anderen Auftritte bei Festivals oder so wäre natürlich auch super.
Ja, natürlich. Hoffentlich.
Touchwood.
Ja,
ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg im nächsten Jahr. Wir freuen uns mega auf alles, was du da noch machen möchtest.
Ja.
Und allen Hörerinnen und Hörern auch mal einen guten Rutsch oder frohes neues Jahr wahrscheinlich. Ich denke, die Folge wird erst im nächsten Jahr rauskommen.
Für uns, wir müssen rutschen. Die
wird bestimmt leider gut rutschen.
Genau. Alles Gute zu allen Zuhörern und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht zuzuhören und hoffentlich machen wir das öfters.
Sehr gerne.
Danke, meine Liebe. Bis bald.
Danke, Dennis. Tschüss.
Ciao.